Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehört. Und heute freue ich mich, ich habe nämlich mal wieder einen Gast hier im Podcast. Und bei mir ist heute Professor Guy Bodenmann. Er ist klinischer Psychologe, Paar- und Familientherapeut und lehrt als ordentlicher Professor an der Universität Zürich klinische Psychologie. Und zwar mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche sowie Paare und Familien. Er hat mehrere Bücher geschrieben und unter anderem zum Thema Depressionen und Partnerschaft. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Herr Professor Bodenmann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Guten Morgen, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen bei Angehört. Deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ja, ich starte meine Gespräche im Podcast immer mit so einer kleinen Einstiegsfrage und die möchte ich auch Ihnen stellen. Und zwar, wo war zuletzt bei Ihnen ein Moment der Freude?
Also der ist noch gar nicht so lange her. Das habe ich heute Morgen, als ich meine Mails las, da hat eine Doktorandin geschrieben, dass ein Artikel von ihr angenommen wurde. Und das hat mich gleich als Aufsteller des Tages hier eigentlich freudig gestimmt. Und von daher war eigentlich ein freudiger Moment schon heute Morgen eigentlich hier meinen Tag bestimmend.
Das ist sehr schön. Ja, da freut man sich als Doktorvater ja auch gleich mit, ne?
Genau.
Wunderbar. Ja, ich sagte ja gerade, Sie haben mehrere Bücher geschrieben, auch besonders zum Themenbereich Partnerschaft und Depressionen. Und in diesen Büchern, wenn man die liest, dann stößt man früher oder später auf den Begriff der We Disease, als die Sie die Depression bezeichnen. Möchten Sie das noch mal ein bisschen aufschlüsseln? Was heißt das?
Genau, das ist eigentlich ein spannender Begriff, der auch schwierig auf Deutsch zu übersetzen ist. Das ist eigentlich ein Begriff, der nicht wissenschaftlich definiert wurde ursprünglich, sondern von einem Partner einer Frau mit der Krebserkrankung. Und er hat dann eben diesen Begriff geprägt und gesagt, hier, es sei, das klar ist es ihr Krebs, also sie leidet unter diesem Krebs, aber dass eben dieser Krebs beide betreffen würde. Und dann hat eben gesagt, that's your disease, but it's also our problem, it's a we disease. Und dieser Begriff der We Disease hat dann Karen Kaiser, eine amerikanische Sozialarbeiterin, mit der ich eng auch zusammenarbeite, dann eben in ihrem Artikel 2007 auch verwendet und eben geschrieben, dass eben dieser We Disease Begriff eigentlich sehr spannend sei. Der wurde dann nicht weiter eigentlich so aufgegriffen, obgleich es ja eigentlich ein sehr spannender Begriff ist. Und ich habe den eigentlich auch von meinem ganzen Konzept her, dieses systemisch-transaktionale Modell, was ich auch in der Forschung den Arbeiten zugrunde lege, eben diese Idee, Stress betrifft immer beide. Das heißt, in einer Partnerschaft, wo man sich als committed definiert, wo man sagt, man hat ein Interesse aneinander, da geht es eigentlich immer darum, wenn es einem gut geht, dann kann es dem anderen nur so gut gehen wie eben der anderen Person. Und damit eben dieses We Disease, also eigentlich in diesem Wir drin sind, im gleichen Boot sitzen. Das heißt, wenn jetzt einer Person schlecht geht, eben durch die Krankheit, dann hat es natürlich Auswirkungen auf die andere. Das meint dieser Begriff We Disease.
Ja, und gleichzeitig vielleicht auch, weil es ist ja wirklich so mehrschichtig, ne? Wenn, so habe ich es verstanden, gleichzeitig auch die Bewältigung der Erkrankung gelingt eben als ja, Gemeinschaft auch besser, ne?
Genau, es hat eigentlich so diese beiden Aspekte. Zum einen mal eben die Einschätzung als gemeinsames Problem, mit dem beginnt eigentlich alles. Und das natürlich dann wiederum Auswirkungen, wie Sie richtig sagen, danach auf die Bewältigung. Weil ganz häufig ist ja diese Idee, das ist mein Problem, das ist meine Krankheit, ich muss mit dir klarkommen. Und wir sehen es ja auch vom Gesundheitssystem ganz häufig, die Person, um die es eigentlich geht, um die sich alles dreht, ist dann eigentlich die Person mit der Diagnose. Und ganz häufig ist eigentlich die zweite Person, eben der Partner, die Partnerin, nur so quasi die Statistin oder Statist daneben. Und ganz häufig mit dieser Idee, sie können uns unterstützen, wenn sie das und das machen, dann können sie auch den Genesungsprozess fördern. Aber so diese Idee, dass ein Mensch eben mitleidet, dem es auch nicht gut geht, der eben hier auch betroffen ist von der ganzen Krankheit, von dieser ganzen Schwere, und diese Sicht eben, der muss auch einbezogen werden, dieser Mensch, um den müssen wir uns auch kümmern. Das ist ganz selten der Fall, sowohl von professioneller Seite wie auch von Freunden, Angehörigen. Die fragen immer, wie geht's jetzt ihr oder ihm? Und fragen selten auch, wie geht's denn dir? Wie kommst denn du zurecht mit dieser Situation? Und dann ist einmal ich sag mal, der erste Aspekt, mal diese Einschätzung. Es ist ein Problem, das uns beide betrifft, eben dieses erste Moment und dann aufbauend auf diese gemeinsamen Einschätzungen und eine gemeinsame Bewältigung. Das heißt, wir müssen es auch gemeinsam durchstehen. Wir müssen das gemeinsam bewältigen. Beide müssen dazu beitragen, auf die Art und Weise, wie sie es können, was sie auch für Möglichkeiten, Ressourcen zurzeit zur Verfügung haben. Und das macht eben dieses Konzept auch sehr spannend. Also Einschätzung, aber auch Bewältigung.
Ja, und Sie haben ja sogar Studien vorgelegt, die besagen, dass eine Paartherapie genauso oder vielleicht sogar wirksamer ist als eine Einzeltherapie in der Behandlung, wo nur eben der Mensch mit der Diagnose behandelt wird. Wie könnte das denn praktisch aussehen? Denn die Depression ist ja eine Erkrankung, die muss ja, sage ich mal, auch behandelt werden.
Genau, also wir haben eigentlich immer so zwei Möglichkeiten. Also der Hauptweg, den eigentlich die meisten heute einschlagen, ist entweder medikamentös, das ist dann nur auf die Person bezogen, oder eben psychotherapeutisch oder kombiniert Medikation und Psychotherapie. Aber wenn man jetzt eben dieses Modell mal anschaut, das auch auf dem medizinischen Krankheitsmodell ein Stück weit basiert, das heißt immer diese Idee, die Symptome sind in dieser Person, die Ursachen liegen in dieser Person, man behandelt diese Person. Und diese systemische Sicht eben der We Disease, heißt, wir möchten mal verstehen, was hat denn auch der soziale Kontext mit dieser Störung zu tun? Wie ist auch dieser soziale Kontext eben betroffen von der Störung? Wie können wir den auch einbeziehen? Und da gibt es eben die Möglichkeit mal, dass zwar die Person, also mit der Depression, nehmen wir mal als Beispiel, eben hier mit der Diagnose individuell behandelt wird, also hat wöchentlich eine Psychotherapiesitzung, wird vielleicht flankierend auch medikamentös betreut, aber mal, konzentrieren wir uns mal auf die Psychotherapiesitzung. Das heißt, wöchentlich eine Sitzung bei einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeuten. Und diese Sitzung findet ja individuell statt. Das heißt, man kümmert sich hier um diese Symptomatik, versucht die eben zu verbessern mit irgendwelchen Interventionen. Je nach Schule ist ja auch ein Stück weit anders ausgerichtet. Aber der Partner, die Partnerin ist meistens außen vor. Und wenn er oder sie eingeladen wird, dann meistens so im Sinne einer Psychoedukation. Man erklärt der angehörigen Person, was eine Depression ist, was sie tun kann, damit es eben hier, dass der Prozess hier der Genesung förderlich gestaltet werden kann. Aber es ist nie dieser Einbezug wirklich im Sinne der We Disease. Und das ist eben eine Möglichkeit, ist, dass wir sagen, wir behandeln zwar diese Person individuell, die hat ihre regelmäßigen individuellen Sitzungen, aber laden den Partner, die Partnerin regelmäßig zu solchen We Disease Sitzungen ein. Das machen wir in der Regel so jede dritte, vierte Sitzung, ist dann eben in Anwesenheit des Partners, der Partnerin. Und da geht es eben nicht darum, einfach die Rolle, so quasi im Sinne der sozialen Unterstützung, unterstützen Sie jetzt Ihren kranken Partner, sondern auch Raum zu geben, wie geht es denn auch Ihnen? Was heißt das auch für Sie? Damit eben auch so dieses Reziproke, was ja ganz häufig verloren geht, wir haben ganz häufig dieses Einseitige. Wir haben diesen kranken Menschen, den Menschen mit der Diagnose und wir haben den anderen vermeintlich gesunden Menschen. Das heißt, diese Aufteilung in zwei Rollen, gesund versus krank, die geschieht dann sehr schnell, sowohl von professioneller Seite, eben auch von laienpsychologischer Seite her. Und das ist ein falsches Bild. Das hat ja auch eine Studie von James Coyne, einem führenden amerikanischen Depressionsforscher, der eben ganz stark auch interpersonelle Sicht von Depressionen hier in den Fokus stellt, auch der hat es zeigen können in einer Studie, dass 40% der Personen, der Angehörigen, neben der Partnerin, Partner ist ganz konkret, von einer depressiven Person ihrerseits eine depressionsrelevante Störung aufweisen. Das heißt, sie sind selber, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Aspekt Depressionsinventar nehmen, ein klassisches Instrument zur Erfassung der depressiven Symptomatik, dann sehen wir, liegen 40% ebenfalls über dem klinischen Cut-off, das heißt über diesem Schwellenwert, wo man sagen kann, jetzt handelt es sich um eine klinisch relevante Depression, die eigentlich auch diagnostiziert gehört. Gehört würde. Und das macht natürlich jetzt das Ganze sehr salient. Das heißt, wir haben nicht einfach da diese Rollenverteilung, einen gesunden und einen kranken Menschen. Wir haben zwei, die leiden, aber beide haben auch weiterhin Ressourcen. Und das ist eben dann die zweite Behandlungsmethode. Die erste wäre eben individuelle Sitzungen mit We Disease Sitzungen. Die zweite wird es auch Paartherapie, dass man sagt, man behandelt von Anfang an das Paar, weil eine ganz starke Koinzidenz auch vorliegt, also eine Überlappung von Partnerschaftsstörung und individuellen Störungen. Das hat die Wirkrichtung kann durch in beide Richtungen sein, aber es ist natürlich, wenn man unglücklich ist in einer Partnerschaft, ist man häufig auch depressiv oder hat dann auch mehr Probleme jetzt auch im Alkoholkonsum und so weiter und so fort. Das belastet einen. Andererseits kann es natürlich auch umgekehrt wirken, dass eben die Depression ihrerseits wiederum auf die Partnerschaft abstrahlt und eben dann, man ist nicht mehr gleich unterwegs miteinander, man hat weniger Möglichkeiten, man muss Rücksicht nehmen, muss sich einschränken, die Sozialkontakte sind viel spärlicher, man hat viel weniger hedonistische, freudvolle Momente miteinander und dann ist eigentlich diese Wirkrichtung in beide Richtungen denkbar. Aber das heißt natürlich auch, Partnerschaft ist eigentlich immer betroffen. Sei es jetzt, dass sie eine Rolle spielt bei der Entstehung der Depression, bei der Aufrechterhaltung der Depression, oder sei es, dass eben sie eigentlich unter dieser Depression leidet und eben in Mitleidenschaft gezogen ist. Und damit ist eigentlich der Ansatzpunkt Paartherapie sehr sinnvoll und auch sehr wirksam, wie Sie eben vorhin schon ausgeführt hatten, dass wir sehen, es ist nicht nur gleich wirksam wie die wirksamen individualtherapeutischen Maßnahmen. Es ist wirksamer in Bezug auf die Rückfallprophylaxe. Das heißt, wir haben weniger Rückfälle, wenn wir Paartherapien anbieten, weil eben hier auch das Fundament eben auch der Beziehung hier gestärkt werden kann. Und dieses Fundament ist, wie wir das auch aus ganz vielen Studien wissen, für die Gesundheit extrem relevant.
Also was ich raushöre, ist, wenn dann eine solche gemeinsame Therapie stattfindet, das heißt, dass auch die Belastung und das Leiden des Partners, der Partnerin dort stattfinden darf. Weil das ist genau das, was ich ja auch in meiner Arbeit erlebe, ist, also die Menschen kommen zu mir, hauptsächlich Frauen mit Männern, die depressiv erkrankt sind. Und die haben alles getan, was sie so gemeinhin gelesen haben, unterstützend, alles, was sie gerade auch ausgeführt haben, und sind dann völlig erschöpft und schonen permanent den erkrankten Partner. Und das hält ja auch keiner auf Dauer aus, sag ich mal ganz platt, ne? Und wie können Paare denn aus dieser ungesunden Dynamik von einer ist so die Pflegerin oder der Retter sogar und der andere ist der Patient. Wie kann man da aussteigen?
Genau, lass mich vielleicht noch mal ganz kurz diese Problematik ausführen, die Sie jetzt eben angesprochen haben. Es hat ja eine zweiseitige Problematik. Zum einen meinen diese Menschen es ja sehr gut. Also die Paare sind natürlich besorgt, die kümmern sich, wie Sie gesagt haben, die schonen, die versuchen alles Gute und möchten helfen. Und so diese Helferrolle ist natürlich anspruchsvoll. Das heißt, ganz häufig erschöpft man sich. Man sieht auch sehr schön eigentlich so den Verlauf. Das heißt, hohes Engagement, hohe Empathie, hohes Bedürfnis zu helfen, um zu tragen und eben zu entlasten, wo es auch immer geht. Und dann kommt so eine zweite Phase der Ambivalenz. Man spürt dann, ja, aber irgendwo mag ich jetzt auch nicht mehr, ich kann nicht mehr gleich, ich bin irgendwie am Limit, am Ende meiner Kräfte. Und dann kommt natürlich auch ein schlechtes Gewissen, kommen auch Schuldgefühle auf, weil man denkt, ich müsste doch. Und wenn ich jetzt nur tapfer eben auch solider wäre, dann würde ich das auch schaffen. Aber gleichzeitig ist diese Ambivalenz natürlich auch ein Stück weit der Person mit der Diagnose gegenüber spürbar. Das heißt, man fragt dann schon noch nach, aber der Tonfall ist gereizt, es ist eine andere Haltung, die man spürt und damit ist diese Ambivalenz natürlich für den Patienten sehr schwierig, weil jetzt spürt er auch, jetzt wird es ihr auch zu viel oder ihm und das Ganze wird jetzt hier immer negativ und dann häufig kippt es dann in die Hostilität. Das ist auch dieses Konzept der Expressed Emotion, ein ganz spannendes Konzept, das er hier eigentlich auch zeigt, dass ganz häufig, wenn man Partnerinnen, Partner eben von Personen mit einer Diagnose dann befragt, ja, schildern Sie mal, wie erleben Sie denn diesen Menschen im Alltag, dann sieht man ganz häufig kritische Bemerkungen, hostile Bemerkungen oder eben
Also
überfürsorgliche Bemerkungen.
feindselig, nochmal so als Übersetzung, Hostilität ist
Genau.
Feindseligkeit, ne?
Das ist eigentlich so diese Feindseligkeit und damit eigentlich spüren, und das ist durch Negativität, und das ist durch jetzt sehr schädlich, wenn man sich schon depressiv fühlt, denkt, ich habe keinen Wert, ich bin allen nur zur Last fallen, und jetzt spüren auch der Ängste, mir, nächststehende Mensch, lehnt mich auch ab, der hat auch irgendwie nicht mehr, die Kraft, mich zu tragen, der entfernt sich von mir, dem, bereite ich Leiden. Und das ist mal ein Punkt. Das heißt, wir haben diese negative Seite, die eigentlich automatisch entsteht und bei den meisten auch sehr schön nachvollziehbar ist, weil die Dauer der Depression oder die wiederkehrende Depression mit Rezidiven oder den Rückfällen eben dazu führt, dass es einfach auf Dauer extrem belastend wird. Und dann gibt es natürlich die zweite Seite, diese positive Seite, das Unterstützende. Das heißt, da gibt es eigentlich eine sehr spannende Idee von einem amerikanischen Psychologen, der hat Förster geheißen, und da habe ich gesagt, jede Störung hat eigentlich immer Exzesse und Defizite. Das heißt, also zum Beispiel, wenn wir das depressive Beispiel nochmals durchspielen, dann ist zum Beispiel das Exzessive, was depressive Menschen zu häufig tun. Das ist Grübeln, das ist sich in Frage stellen, das ist Klagen, das ist im Bett liegen, das ist eben hier keine Aktivitäten mehr machen und so weiter und so fort. Das
Ja, auch
tun
so
sie
der
mehr.
Rückzug, ne? Das
Rückzug, genau. Das ist eigentlich genau sozialer Rückzug, Rückzug von Hobbys, all das wird exzessiv gemacht. Und damit ist natürlich jetzt auch klar, dass die Menschen um diesen depressiven Patienten herum natürlich sehr stark jetzt auf diese Exzesse reagieren. Das heißt, wenn es einem jemand klagt und sagt, mir geht's ganz schlecht, dann hört man zu, dann ist man empathisch, man ist ja liebevoll, man schont eben, sagt, gut, wenn du nicht magst, dann mache ich das für dich. Und all diese Dinge, und das ist eigentlich, wenn wir das jetzt mal aus der Theorie der Lernpsychologie betrachten, dann ist es eine Verstärkung der Symptome. Weil jetzt werde ich natürlich noch mehr klagen, weil ich habe ein Publikum, man hört mir zu, man ist empathisch, man versteht mich, ich muss dann nicht mehr einkaufen gehen, ich muss nicht mehr eben all diese Aktivitäten tun. Und damit wird eigentlich durch dieses positiv Gemeinte, durch dieses Unterstützende eigentlich die Symptomatik verschlechtert und verschlimmert. Die andere Seite eben, die Defizite, ist ja vor allem, man macht eben nichts mehr, man ist defizitär im aktiven Sinne, man hat die Hobbys eingestellt, man hat eben jetzt keine Lust mehr auf irgendwelche Sozialkontakte und das verstärkt man jetzt wiederum, indem man eben hier das Ganze sagt, gut, ich verstehe es, dass du das nicht mehr magst, dann mache ich das für dich, schont eben, entlastet und damit gibt es eigentlich eine doppelte Verstärkung der
Ich wollte gerade sagen,
Symptomatik.
dann verdoppeln wir ja die Verstärkung im
Genau, und das ist
Grunde,
eigentlich
ne?
gut gemeint, aber eben ich meine es ja gut, aber ich weiß nicht genau. Und dann eben passiert eigentlich, dass diese Symptomatik aufrechterhalten wird. Und damit verlängert sie sich. Und dann kommt eben genau dieser erste Prozess zum Tragen. Irgendwann mag ich da nicht mehr, erschöpfe ich mich, kommt dieses emotionale Burnout und dann diese Ambivalenz und dann am Schluss eben diese Feindseligkeit. Genau. Und jetzt zu Ihrer Frage, wie kommen wir jetzt
Genau,
aus
wie
dem
komme
raus?
ich da raus?
Genau. Aber mir ist es noch wichtig, weil jetzt noch eben spannend auch zu sehen, es sind beide, auch das gut gemeint ist, häufig eben dysfunktional, ist eben nicht passend, weil eben dann diese Depression umso länger dauert. Das Rauskommen heißt, man muss sich mal dessen bewusst sein. Also ich muss als Partnerin, Partner, als angehörige Person realisieren, das ist nicht einfach so einfach, dieses Unterstützende, weil ich muss es richtig machen, in Anführungszeichen, weil sonst eben wird die Depression jetzt bei diesem Beispiel bleiben eben noch verlängert. Sie wird verstärkt, indem ich eben hier schon entlaste, statt eben die Person in die Kraft zu führen. Das heißt, ich muss, statt dass ich das übernehme und sage, ich mache das jetzt für dich, wenn du nicht kannst und die Kraft nicht hast dazu, sollte ich das eben unterlassen, sondern sagen, ich mach's mit dir. Aber du musst auch
Ah, okay.
aufstehen. Ich
Also
muss, ich
nicht du
begleite dich.
machst es, sondern wir machen es zusammen.
Wir machen es zusammen. Da kommt eben dieses We Disease wieder ins
Ja,
Spiel.
genau.
Wir zusammen, ich lasse dich nicht einfach jetzt hängen. Ich sehe, du hast keine Kraft. Du bist hier nicht eben in der Lage, das alleine auszuführen. Aber du musst es mitmachen, weil sonst wirst du immer schwächer, sonst wirst du immer mehr aus dieser Kraft herausgenommen. Und am Schluss wird es immer schlimmer mit dir. Das heißt, das Gutgemeinte wird auch kommuniziert, aber es ist ganz wichtig, dass man diesen Menschen jetzt hier lethargisch im Bett liegt, eben antriebslos, erschöpft, energielos, eben sagt, nein, genau, nur so kannst du zu Energie kommen, indem du mitmachst und hier weiterhin in den Möglichkeiten, die du hast, hier eben das ausschöpfst. Und damit wäre mal so ein erster Ansatz, mal es zu erkennen. Ich muss es mit dem anderen tun, ich muss Unterstützung bieten, aber ich mache es nicht alleine. Und ich bringe das gerne als Bild des Ruderboots. Das ist ein sehr ansprechendes Bild, das auch die Paare eigentlich immer sehr einleuchtend finden. Und das wäre jetzt ein Ruderboot, wo beide rudern. Also, wenn Sie sich vorstellen, ein Ruderboot, wo beide ein Ruder in der Hand haben und mit dem rudern. Und das ist eigentlich sehr schön. Das Ruderboot kommt nur voran, wenn beide in gleicher Stärke synchron rudern. Das heißt, es muss koordiniert sein. Beide müssen in gleicher Stärke ruhen. Wenn jetzt eine Person, eben sagen wir mal, aufgrund einer Depression weniger Kraft hat, erschöpfter ist, dann rudert sie ja weniger intensiv, weniger kräftig. Und wenn jetzt die andere Person gleich kräftig weiterrudert wie bislang, dann dreht das Boot im Kreis. Das kommt nicht mehr voran.
Ja,
Das
genau,
wäre
vor allem, wenn
ganz
jeder nur ein Ruder hat, ne? Dann geht
genau.
es ja nur, genau.
Und da passiert natürlich ganz häufig jetzt das, dass dann die Person eben der Partner, die Partnerin, die angehörige Person sagt, du komm, ich rudere für dich, oder? Und dann nimmt sie der anderen Person das Ruder aus der Hand und rudert jetzt für beide alleine. Und das ist eigentlich das, was ganz viele denken, das muss ich jetzt eben tun, weil ihm oder ihr geht es ja
Ja.
nicht gut. Jetzt muss ich hier eben genau, was wir vorhin hatten, entlasten. Ich muss es übernehmen. Und das ist genau falsch, weil jetzt bin ich genau in diesem Prozess drin. Die rudert jetzt hier tüchtig vor sich hin, merkt dann irgendwann, hu, das wird doch anstrengend. Irgendwas setzt mir das zu. Ich mag jetzt dann auch nicht mehr. Ich erschöpfe mich. Und dann passiert genau dieser Prozess, den wir vorhin hatten. Die Person, die nicht mehr rudert, die fühlt sich jetzt nutzlos. Die fühlt
Ja,
sich
ja.
wertlos hinten sitzend und fühlt sich sogar als Last. Wenn ich nicht im Boot säße, hättest du viel weniger zu tun mit mir. Und damit ist eigentlich dieses zweite Modell ebenfalls hochdysfunktional. Das einzige Modell, das eigentlich wirklich dann am Schluss eben auch Effekte zeigt, positive Effekte, ist, dass wir sagen, komm, ich passe meinen Ruderschlag deinen Möglichkeiten an. Wenn du weniger kräftig rudern magst, dann rudere ich auch weniger. Aber wir rudern weiterhin beide gemeinsam. Das ist hier diese Idee der We Disease.
Ja, und weil wenn jetzt einer, um mal bei dieser Rudermetapher zu bleiben, die ich auch so einleuchtend finde, ne, in diese, also wenn der eine daran geht und sagt, okay, dann ruder ich für uns beide, dann erschöpft er sich ja nicht nur, sondern es geht ja auch die Augenhöhe verloren, ne? Dann bin ich derjenige, der hier alles tut und der andere ist ganz passiv und dann wird man entweder so zu Pfleger, Pfleger und Kranker oder ich sage mal Mutti und Kind. Das nimmt ja manchmal wirklich solche Züge an, ne? Und Partnerschaft soll ja im Grunde was ganz anderes sein. Das heißt, wenn ich von meinem Partner auch erwarte, dass er mitmacht und sage, komm, wir machen es zusammen, dabei unterstütze ich dich, aber ich mache es jetzt nicht für dich, dann hebe ich den ja auch wieder sozusagen, hole ich den aus dieser Kind- oder Krankenrolle ein Stück raus, ne? Und dann habe ich wieder ein bisschen mehr Augenhöhe, kann
Genau.
man so sagen, ne?
Das, was ich auch mit Reziprozität gemeint hatte oder mit diesem wechselseitigen, oder jetzt wird das hier einseitig. Und das Bild mit der Augenhöhe ist eigentlich ein sehr schönes Bild, das hier bringt. Das heißt, es geht eigentlich immer darum, wir müssen beide auf gleicher Augenhöhe sein. Das heißt, beide müssen gleiche Beiträge liefern. Und die können ja auch sehr unterschiedlich sein. Die können beide ein bisschen runtergefahrener sein. Aber es muss gleichzeitig eben weiter in dieser Reziprozität, dieses Wechselseitige stattfinden. Nicht, dass plötzlich dann nur noch eine Person eben so zur Helfenden wird und die andere zur Empfängerin, zum Empfänger, sondern dass beide weiterhin auch geben und nehmen. Und wir wissen ja auch aus der Literatur, dass Nehmen häufig weniger förderlich ist für das Befinden als das Geben.
Ja, das
Das
stimmt.
heißt, geben stärkt mich, geben gibt mir auch das Gefühl, ich bin wichtig, ich kann was beitragen, es macht Sinn, was ich tue. Und wenn ich natürlich nur noch empfangen, eben diese Augenhöhe verloren gehe, dann bin ich natürlich in dieser defizitären Rolle. Ich kann eigentlich nichts mehr geben, ich bin nur noch am Empfangen, ich falle zur Last. Und diese Augenhöhe, das finde ich ein schönes Bild, weil letztendlich geht es immer um Augenhöhe und
Ja.
vielleicht saß die höher und jetzt ist sie ein bisschen tiefer. Aber wir sitzen eigentlich, wie vielleicht das Bild mit dem Kind. Ich kann durch stehend zum Kind reden, das viel kleiner ist als ich. Also ich
Genau.
kann mich auf gleiche Augenhöhe
Ja.
begeben, mich niederknien, mich hinsetzen und mit dem Kind auf gleicher Augenhöhe sprechen. Und das Bild passt auch gut eben zum depressiver Person und angehörigen Person genau gleich, ja.
Da habe ich mal ein schönes Beispiel aus einem von einem Paar, das interviewt wurde. Sie litt an Depressionen und der Mann war eben der Partner. Und die haben so einen ganz guten Weg miteinander gefunden, weil die Erkrankung schon über Jahre ging. Und dann hat er erzählt, ja, dass seine Frau dann mal gesagt hat, oh, kannst du mich erinnern, meine Tabletten zu nehmen? Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich die heute schon genommen und nicht? Und er sagte dann, mein Gott, dann hol dir doch so ein Tablettenorganizer, weil ich bin doch nicht deine Krankenschwester.
Genau, ja.
Und das fand ich so erfrischend, ne? Also, dass er auch nicht nur sagte, ach Gott, ja, ich erinnere dich und komm, ich hol dir so ein Tablettenorganizer, sondern mein Gott, dann besorg dir doch so ein
Genau.
Ding, so ungefähr. Also so,
Genau.
wo ja auch diese, so, so eine, ja, so ein bisschen Ärger mit drin war, aber eben auch mit einem sehr praktischen Vorschlag und ja, und mit dem deutlichen Signal, ich nehme dir das nicht alles ab.
Absolut, das passt eigentlich sehr gut zu dem, was wir vorhin hatten. Nicht abnehmen, nicht schonen, nicht am Schluss übernehmen, sondern sagen, schau mal, das ist ein guter Vorschlag. Er lässt sich nicht einfach hängen und sagt, du, das ist dein Problem, sondern er bringt einen Vorschlag. Mach es doch mit diesem Tablettenhalter, was auch immer. Und das finde ich eben genau die Idee. Man führt die andere auch in die Kraft, gibt ihr auch Verantwortung ab. Aber eben, man lässt sie nicht alleine stehen und sagt, dann kommt es dein Problem, sondern es ist unser Problem, aber wir lösen es auch gemeinsam. Genau. Das ist ein schönes Beispiel. Ja.
Jetzt gibt es allerdings Fälle, und das höre ich in meiner Praxis sehr häufig, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin sicher, mein Mann hat eine Depression, der hatte auch eine ganz schwere Zeit, also mit viel Stress und so im Beruf. Und jetzt, und dann schildern sie so Symptome, wo also ich will keine, mache ja keine Ferndiagnosen, das geht ja auch nicht, aber wo ich sage, klingt schon so danach. Aber mein Mann will sich nicht helfen lassen, er sieht es überhaupt nicht ein. Und hat eine ganz kurze Zündschnur, und das Thema kann ich überhaupt nicht ansprechen. Was kann man denn da tun?
Also das Beispiel mal bei dem bleiben ist ein spannendes, weil wir haben ja jetzt so in den letzten Jahren auch so eine Entwicklung auch in der Medizin und der Psychologie, diese Gendermedizin, Genderpsychologie. Und ich denke, das Beispiel ist sehr spannend, weil die Depression sich ja bei Männern anders äußern kann und häufig anders äußert als bei Frauen. Das wurde ja lange Zeit ignoriert. Das heißt, wir haben ja in allen Studien immer diese Prävalenzen, diese Häufigkeiten, die eben zeigen, dass Frauen doppelt so häufig an Depressionen erkranken als Männer. Das ist ein gut etablierter Befund und alle gehen davon aus, Frauen sind depressiver als Männer. Wenn man es mal aus genderpsychologischer Seite betrachtet, stimmt das Bild gar nicht, sondern Männer oder die männliche Depression äußert sich häufig anders als die weibliche Depression. Es ist ganz häufig, wie Sie sagen, dieser kurze Zündschnur ist sehr viel gereizter. Es ist sehr viel mehr auch aggressiveres Potenzial da. Eben nicht dieses lethargische, dieses
Genau.
typisch niedergeschlagene, was wir ja jetzt von der Depression eigentlich erwarten würden. Und das ist ja auch
Auch
bei
die
Kindern
stürzen
so.
sich in die Arbeit teilweise und arbeiten bis zur totalen Erschöpfung
Genau.
und, ne, genau.
Genau. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Auch dieses nicht annehmen wollen, ignorieren, sich immunisieren dagegen, aber gleichzeitig in die Arbeit stürzen. Und ebenso dieses nicht anerkennen wollen, dass es eine Depression ist, weil Depression häufig als etwas Schwaches gilt. Und Aggression hingegen ist ja wieder etwas Starkes, aber nicht eigentlich in der Kraft. Und damit ist eigentlich häufig dieses Ignorieren, nein, ich bin nicht depressiv, eigentlich eine Verkennung dessen, dass es eben doch eine Depression dahinter liegt. Und das Spannende ist auch, wenn man nur jetzt mal nimmt, das Beispiel, man bekommt keine Gratifikation, also man wird zum Beispiel nicht befördert. Man arbeitet sehr viel, bekommt aber keine Beförderung, dann ist das eigentlich ein Verlust von Anerkennung, von Wertschätzung, gesehen werden, was ich alles tue. Und Verlustinterpretation geht ja immer mit Traurigkeit und Depression einher. Wenn ich das hingegen als Schädigung interpretiere und sagen, die machen das willentlich und wollen mich nicht, das ist absichtlich, dann bin ich ja im Ärger, in der Wut drin. Und das ist natürlich eine Frage jetzt rein, aber letztendlich ist das immer hinter der Wut auch die Traurigkeit. Weil es macht mich ja traurig, dass diese Anerkennung, diese Wertschätzung fehlt. Und Männer bleiben dann häufig auf dieser Wut stecken, auf dem aggressiveren Potenzial und verkennen dadurch aber, dass eigentlich tiefer liegend dieses traurige Gefühl, eigentlich diese depressive Symptomatik steckt. Und das ist natürlich dann schwierig, das Beispiel, das Sie vorhin brachten, das dann auch argumentatorisch aufzulösen, weil die Person beharrt dann natürlich darauf und sagt nein. Aber wenn man dann sagt, ja, schau mal, das ist eigentlich genau die gleiche Diagnose, nur hast du eben diese aus genderpsychologischer Sicht einfach eine andere Ausdrucksform der Depression, dann kann man natürlich kontern und sagen, das ist das Gleiche. Aber das muss natürlich auch zuerst wissen. Das heißt, es ist jetzt als Laienperson nicht ganz so einfach, aber jetzt nach diesem Podcast wissen es die Leute spätestens, oder? Dass es eben eine männliche und eine weibliche Depressionsvariante gibt und das dann auch entsprechend ansprechen kann. Aber wenn wir jetzt das Beispiel einfach auf andere Fälle extrapolieren oder ausweiten, dann können wir sagen, es ist natürlich schon diese Krankheitseinsicht, die braucht's. Wenn die nicht vorliegt, dann ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig, weil letztendlich heißt ja dieser Suidisis, und da schließen wir den Bogen wieder zu dem, was Sie auch eingangs eingespiesen hatten, diese beiden Sichtweisen. Jetzt braucht man die gemeinsame Definition, die gemeinsame Einschätzung, und dann erst daraus kann das gemeinsame Bewältigen resultieren. Und wenn natürlich diese Einschätzung gar nicht vorliegt, weil die Person das negiert und sagt, ich habe ja gar nichts und ich bin eigentlich gar nicht das Problem, du nörgelst immer an mir rum, mir geht es eigentlich ganz gut, dann habe ich dieses fehlende Moment der Einschätzung der gemeinsamen und dann natürlich auch, wie dies ist, als Ansatz schwierig.
Ja, und dann kämpft ja die Partnerin wirklich auf verlorenem Posten. Und dann ist es vielleicht besser, sich erstmal auf sich selber zu konzentrieren und zu schauen, wie kann ich mich da steuern und unter Umständen irgendwann zu entscheiden, möchte ich in dieser Partnerschaft bleiben? Wenn dieses Leugnen, also wenn da gar kein Rankommen oder gar kein Vorankommen ist.
Genau, weil das Leugnen heißt ja auch, man leugnet auch mein Leiden. Ne? Was wir vorhin beim We Disease hatten, heißt, ich leide mit, ich leide auch. Und damit muss ich auch als depressive Person anerkennen, meine Depression ist ja auch für dich leidvoll. Weil durch die andere Person leidet, aber die andere negiert das Leiden und sagt, du hast gar nichts zu leiden, weil mir fehlt ja gar nichts, ich bin ja alles okay. Du bist das Problem. Dann haben wir effektiv eine Situation, die natürlich noch leidvoller wird. Und da würde ich auch meinen, da haben Sie natürlich recht, dann ist auch immer diese Frage, bis wie weit gehe ich, wie weit kann ich das auch mittragen, wie weit will ich das mir auch antun, weil, und das ist ja auch, wenn wir das noch was zurückbuchstabieren, jetzt auf die We Disease, da bleibt ja diese Komponente der Selbstfürsorge eben ganz zentral auch dort. Wir können ja nur so viel geben, wie wir selber auch an Ressourcen in uns drin haben. Und wenn ich natürlich nichts mehr drin habe und ich leer bin, kann ich auch nichts mehr geben. Das heißt, diese Selbstfürsorge ist immer auch wichtig. Ich muss mich immer auch wieder aufladen, meine Batterien aufladen können. Ich muss immer auch wieder Energien sammeln. Und das bleibt auch eben neben diesem Geben, bleibt auch immer wieder dieses, ich muss auch mir was geben, weil sonst versiegt am Schluss diese Kraft, diese Energie. Und wenn die mal weg ist, dann habe ich natürlich auch nichts mehr zu bieten.
Interessanterweise, was ich nämlich auch schon erlebt habe, ist, dass sich dann Partnerinnen tatsächlich getrennt haben, weil sie sagen, ich konnte nicht mehr. Und dann sagen sie, und jetzt sucht er sich Hilfe. Warum habe ich das nicht geschafft? Wobei ich dann schon mal gesagt habe, sie haben es geschafft. Im Prinzip so. Und dann, ob dann nochmal eine Wiederannäherung möglich ist oder wie auch immer, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber das wäre ja auch so systemisch gesehen, könnte man das ja so erklären, ne? Die Partnerin sagt, nee, aus der Beziehung gehe ich raus, weil ich beiß mir hier die Zähne aus quasi. Und kaum ist sie raus, passiert vielleicht beim Partner doch genau das, was sie sich immer gewünscht hat, dass er nämlich sagt, nee, ich merke, ich komme doch nicht alleine klar.
Und das ist dann letztendlich wiederum genau dieses We Disease, was wir ja vorhin noch vielleicht zu wenig ausgeführt hatten, aber was ich eben ganz spannend finde, ist, wenn wir nochmals zurückgehen, beide leiden, aber beide haben auch Ressourcen. Das heißt, normalerweise ist immer die Person mit der Diagnose, diejenige, die als Leidende angesehen wird, die andere soll unterstützen. Das hatten wir als Beispiel vorher. Und was jetzt eben auch machen in diesen We Disease-Gesprächen, ist die Person, die eben also die Partnerin, der Partner soll auch von ihrem berichten, jetzt nicht nur vom Leiden in Bezug auf die Depression als Beispiel, sondern auch, wie ging es mir denn heute? Was habe ich denn heute alles erlebt? Und da gibt es ja ganz viele Erlebnisse, die eben schwierig waren, die mich eben vielleicht geärgert haben, nicht traurig gestimmt haben, wo ich Angst hatte und so weiter. Und das geht ja alles verloren, weil ich immer denke, ich darf jetzt meine Sorgen nicht noch dem Depressiven mitteilen, sonst wird er ja noch mehr runtergezogen und dann geht es ihm noch schlechter und damit enthält man sich eigentlich der Selbstöffnung und belässt dann alles bei sich, frisst alles in sich hinein, denkt, ich muss mit dem selber klarkommen. Falsch. Was wir sehen, ist ganz genau das Gegenteil, indem ich sage, du schau mal, wie ging es denn dir? Okay. Oder dann beginnt die depressive Person zu klagen, wie sie es gewohnt ist. Und dann sage ich, aber schau mal, ich erzähle dir das aus von meinem Alter. Ich hatte es heute auch ganz schwer. He? Und spannenderweise ist genau das, und das passt auch zu Ihrem Beispiel, das Sie eben genannt haben, genau das, was die Augen öffnet, dass ich dann realisiere, als depressive Person, nicht nur ich bin hier die Person, die es nicht gut. Mein Partner erlebt auch Dinge weiterhin, die schwierig sind. Und jetzt komme ich auch wieder in die Kraft. Es geht eigentlich immer auch um dieses in die Kraft kommen. Weil wenn ich natürlich einfach nur noch die Person bin, die quasi mit meiner Diagnose jetzt hier beschäftigt bin, dann habe ich auch nicht mehr diese Kraft auch zu geben. Und durch dieses, ich erzähle auch von meinem schwierigen Alltag, von meinen Sorgen und Nöten, führe ich auch die andere Person wieder in die Kraft. Und wir hatten das in dieser Studie, die Sie vorhin schon angeführt hatten, auch genauso praktiziert. Das heißt, wir hatten Gespräche, da war völlig für mich, egal wer beginnt, also eine Person beginnt und erzählt, was sie Schwieriges erlebt. Und dann hört die andere Person zu und unterstützt. Und dann wechseln wir die Rollen. Das Feedback nachher der depressiven Person war so wohltuend für mich, wieder mal was geben zu können. Nicht einfach nur immer in dieser passiven, rezeptiven, erhaltenden Rolle zu sein, sondern mich sinnlos, wertlos zu fühlen. Jetzt habe ich wieder erlebt, ich kann was geben, ich kann was zurückgeben. Und das hat so gut getan. Und darum eben dieses Bild, was Sie vorhin hatten von diesem Paar, ist natürlich genau das Gleiche. Dann trennt man sich und dann realisiert man es, ich kann ja auch in die Kraft kommen, weil es ist ja immer irgendwo Kraft noch
Weil das
da.
ist ja die Ressource, die noch da ist, die dann dazu
Genau.
führt, dass der andere sich Hilfe sucht. Aber mit Ihrer Ausführung, gerade aus diesen We-Disease-Gesprächen, da nehmen Sie nämlich schon fast meine nächste Frage, die ich noch habe, vorweg. Und bei mir ist da gerade, hat sich das nochmal erweitert, nämlich viele Partnerinnen sind ja auch, haben auch negative Gefühle und Wut und Frustration und so in sich aufgrund der Depression. Und da ist immer, darf ich das sagen? Und ich bin der Meinung, ja, das darf auch natürlich ausgesprochen werden. Aber wenn wir es erweitern auf, ich beziehe meine negativen Gefühle, die ich vielleicht habe, nicht immer nur auf die Erkrankung, sondern weiß ich nicht, heute hat sich beim Bäcker jemand vorgedrängelt und das hat mich so geärgert, weil ich ja so unter Zeitdruck stand beim Einkaufen. Also, dass überhaupt alles, was man so erlebt, was gut ist und was nicht so gut ist, auch weiterhin geäußert werden darf und nicht aus Angst, oh, damit belaste ich jetzt den Partner mit meinen Sorgen, sondern dass die Sorgen auch, die man ja auch über die Depression des Partners hinaus hat, auch weiterhin stattfinden dürfen. Und dann ist das negative Gefühl, was durch die Erkrankung ausgelöst wird, ja nur eines von mehreren Erleben. Und dann
Das
fällt
ist
es
ein
vielleicht auch
ganz,
leichter, es zu äußern, oder?
ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich denke ein zentraler Punkt, oder? Weil dieser Fokus alles nur noch ist Depression, das ist ein nicht sinnvoller
Nee, das ist wie
Zugang.
so eine Spirale nach
Es ist eine
unten.
Spirale, zieht beide nur noch weiter runter, weil das Leben geht ja weiter. Ich meine, vor der Depression war ja auch ein schwieriger, voller Alltag. Man sind vielleicht noch Kinder da, man hat berufliche Sorgen und Schwierigkeiten. Das ist alles weiterhin da. Das heißt, die Depression setzt sich noch oben drauf. Und wenn jetzt plötzlich alles nur noch von der Depression dominiert wird und diese ganze Sicht nicht sich nur verengt auf die Depression, dann ist letztendlich all der andere Stress, der ja hier den Alltag immer charakterisiert hat und weiter charakterisiert, plötzlich einfach weg. Und das stimmt ja nicht, sondern ich habe jetzt als Betroffene Partnerin, Partner natürlich immer noch all das andere auch am Hals. Und damit eben auch diesen Fokus zu weiten und zu sagen, schau mal, das ist mal ein Thema, ist die Depression. Okay, aber es gibt noch ganz viele weitere Themen, die waren früher auch aktuell. Und da warst du mir auch immer eine Hilfe. Ich konnte dir das mitteilen. Du hast mir zugehört. Und eben die Quintessenz ist effektiv nicht schon, auch hier nicht, und sagen, ich erzähle jetzt nichts mehr, was mich belastet, dieses Bäckerbeispiel, sondern sagen, doch, ich erzähle es, oder? Weil damit gibt es auch wieder ein Gleichgewicht. Das war ja wieder diese Augenhöhe, die
Ja,
wir
da
vorhin
haben
schon
wir wieder
hatten,
die
oder?
Augenhöhe,
Jetzt bin ich
ne?
wieder auf Augenhöhe und sage, hey, dir geht es zwar nicht gut, aber mir geht es auch nicht immer gut, oder? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt noch eine spannende Studie, die war im Kontext von Krebserkrankungen und die haben mal analysiert, so mit einem Zugang, der sehr spannend ist im Alltag. Immer wenn die miteinander Gespräche führten, das Paar wurde aufgenommen, ganz kurz, über was reden die eigentlich? Und man sah, dass sie nur 7% über die Krebserkrankung sprachen. Die anderen 93% waren Alltagsgespräche, eben vom Bäcker. Da hat man über ganz andere
Ja.
Dinge auch gesprochen. Ich glaube, es geht ganz stark auch um diese Findung, wie viel Raum nimmt die Störung ein, die Krankheit ein, wie viel Raum nimmt auch das weitere Leben ein. Und hier als Paar eine gute Balance zu finden. Es soll
Wieder
eben
so
auch
eine
nicht.
Normalität, ne,
Genau.
in der Normalität zurückzukommen. Ja.
Genau, das ist der richtige Begriff für eine Normalität, auch in eine sinnvolle Zuteilung und auch das Leben weiterhin so zu leben, dass eben nicht alles nur noch aus dieser Krankheit oder Störung bestehen, die aber auch Platz hat, nicht ignoriert wird und verdrängt wird. Man sagt, mit dem wollen wir uns gar nicht befassen. Aber so diese gute Mischung, die bleibt eben wichtig, damit die Normalität auch erhalten bleibt und auch diese Kräfte von beiden, diese Ressourcen beider auch genutzt werden können.
Ja, das mit dem Krebs finde ich, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich erinnere mich dran, ich hatte eine Freundin, die ist letztendlich an Krebs gestorben und so in der letzten Phase ihrer Krankheit war ich mal bei ihr und habe so ein bisschen so von meinem Alltag erzählt. Und dann habe ich mich so korrigiert und sagte, oh Gott, ich erzähle dir hier von meinen Sorgen und so. Da sagt sie, hör mal, ich bin noch da, ich will das noch hören.
Genau.
Und ne, das, weil das ja auch diese Normalität ist. Solange ich noch auf der Welt bin, in dem Fall jetzt, ne, möchte ich auch noch teilhaben. Und das jetzt zurück auf die Depression, das ist ja auch dieses weiter Teilhaben am normalen Leben überhaupt des anderen und auch das, was um einen herum ist. Eine Frage nochmal zum Thema We Disease. Eine letzte Frage habe ich noch, weil Sie gerade sagten, und das ist ja wirklich häufig der Fall, wenn auch Kinder in der Familie sind. Können solche Wie-Gespräche auch Kinder mit einbeziehen? Wird das auch gemacht, dass die ja vielleicht nach Alter, ja, oder vielleicht überhaupt auch kleine Kinder dürfen ja erfahren, was ist da überhaupt los mit Mama oder Papa? Und Jugendliche, die ja wiederum ganz anderes, in einer ganz anderen Lebensphase stecken, eigentlich sich aus der Familie heraus entwickeln wollen und so das Gefühl haben, jetzt werde ich wieder hineingesogen, weil da jemand so krank ist. Also finden solche Gespräche auch unter Einbeziehung der Kinder statt?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und schön, dass Sie den noch ansprechen. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Also mal sicher das Paar, das haben wir ja vorhin gesehen, das ist ganz wichtig eben mit Augenhöhe, mit Normalität, mit Leiden, aber auch eben Ressourcen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Kinder. Die Kinder leiden ja auch darunter. Die spüren ja auch, dass es Mama oder Papa eben anders sind, dass denen nicht gut geht. Und häufig haben wir kein Verständnis, was läuft denn da genau? Oder man spürt einfach den Unterschied, vorher war es so und so und jetzt ist es anders. Man sieht auch, die Eltern gehen anders miteinander um. Das belastet die Kinder. Und wir sehen in Studien, dass 70 bis 80% der Kinder nie aufgeklärt werden. Die haben keine Ahnung, was läuft eigentlich. Die haben keine Ahnung, was ist es für eine Diagnose. Und die werden noch mehr eigentlich vergessen als der Partner, die Partnerin. Wir haben ganz häufig, wir haben ja vorhin gesehen, auch die Professionellen beziehen häufig den Partner, die Partner nicht ein. Und wenn sie es tun, dann häufig in einem psychoedukativen Gespräch. Das war's dann. Kinder werden völlig ignoriert. Das ist ganz selten, dass man zum Beispiel bei einer depressiven Frau dann fragt, haben sie Kinder und können wir diese Kinder auch mal einbeziehen und die auch mal einladen und auch mal besprechen mit dem, was ist eigentlich der Fall? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil damit sind diese Kinder alleingelassen. Die machen sich sehr viele Gedanken. Die sind natürlich einerseits in Sorge, aber die sind natürlich auch in Bezug auf sich selbst in Sorge. Es ist denn das und das hat das mit mir, werde ich das auch mal bekommen, dass da die Mama oder der Papa haben.
Oder bin
Sie
ich
das ja,
schuld?
bin ich
Ne?
schuld? Ganz häufig die Schuldfrage, ja auch hier, weil ich vor eben unartig war, weil ich so schwierig bin jetzt in der Adoleszenz, habe ich das verursacht. Ganz wichtig, die Schuldfrage, die Scham, also ganz viele Gefühle von Scham, Schuld, eben aber auch Ärger natürlich auch, warum denn, warum erzählt mir niemand was, aber eben auch Traurigkeit, Angst, das ist eine ganz große Palette von Emotionen. Und natürlich sehr absorbierend. Das heißt, diese Menschen, diese Kinder sind natürlich jetzt auch ganz stark absorbiert. Und dadurch eben auch meint, die müssen wir informieren. Und solche wie dieses Gespräche, die können auch am Küchentisch mit allen zusammen oder auch im Wohnzimmer oder auch immer stattfinden und sagen, hey, hört mal zu, wir wollen euch mal was mitteilen. Und das kann schon relativ früh beginnen. Das können schon bei 5-, 6-Jährigen, kann man die schon einbeziehen und sagen, schau mal, im Moment geht's Mama oder Papa nicht gut. Das und das ist der Fall, oder? Und das machen wir jetzt und es geht eben darum, nicht einfach zu entlassen. All das, was wir vorhin hatten, kann jetzt auch den Kindern erklärt werden. Es geht weiterhin darum, den Papi oder die Mami einzubinden. Sie soll auch, aber wir müssen sie unterstützen, nicht einfach alleine lassen. Und wir dürfen auch unsere Gefühle weiter, wir dürfen auch erzählen, wenn es mir nicht gut geht. Also all diese Schonhaltungen, die braucht es gar nicht. Im Gegenteil, die schwächen nur, die bringen sie nicht in die Kraft. Helft jetzt alle auch damit dabei. Und das Spannende ist, wenn wir mal von diesem Begriff der Parentifizierung ausgehen, denn also das heißt so, die Kinder übernehmen jetzt Dinge
Die
für die
Rolle der
Eltern.
Eltern.
Das ist etwas, das insgesamt als negativ gilt in der Literatur. Und es gibt auch immer diese spannende Frage, ist es denn nur negativ? Und dann sieht man eben auch, es kann durchaus auch eine gewisse Positivität beinhalten, wenn es Komponenten beinhaltet wie A, es ist nicht einfach selbstverständlich und wird gar nicht wahrgenommen, sondern man sagt, du schau, kannst du auch mithelfen, weil ich schaffe es jetzt nicht allein. Nein, nur mal eine 15, 14, 15-jährige Tochter, ein Sohn, man sagt, du schau mal, ich schaffe es nicht allein, wir müssen unterstützen. Alle sind hier gefragt, dann kann es auch sinnvoll sein, weil dann spüre ich, dann komme ich auch in die Kraft wiederum und sehe, ich nehme auch einen Anteil wahr. Das war der erste wichtige Punkt. Das muss klar kommuniziert sein, es muss auch geschätzt werden. Man muss dann auch danken, sagen, du danke, dass du das heute gemacht hast. Das passiert ja ganz häufig nicht. Bei der negativen Parentifizierung macht man es einfach. Niemand übergibt es einem richtig. Konkret, was ist jetzt auch gemeint? Niemand dankt einem dafür. Und diese Punkte sind extrem wichtig, dass man dann sagt, und dann auch sagt, du schau mal, das, und dann auch begrenzt. Nicht einfach sagt, schau mal, das ist einfach dein Job und den machst du jetzt, sondern sagt, schau mal, sobald ich wieder mehr Kräfte habe, dann brauchst du es nicht mehr zu tun. Das schätze ich jetzt extrem, dass du mich da unterstützt und dass du das und das auch übernimmst. Es soll dann auch klar definiert sein, was übernommen wird. Das kann ja instrumentell sein. Man hilft zum Beispiel einkaufen gehen oder was auch immer. Es kann auch emotional sein, aber es soll klar definiert sein. Es soll gelobt werden und es soll eben auch auf begrenzte Dauer festgelegt sein. Aber immer mit dieser Idee, ich nehme es wahr, ich schätze es. Und damit hat es natürlich auch für die Jugendlichen dann auch einen positiven Effekt, dass ich sage, ich bin auch auch Teil dieser We Disease und ich leiste auch meinen Beitrag und das tut mir auch gut, weil ich liebe auch diese Eltern und möchte auch, dass es beiden gut gehen. Und wenn jetzt nur der eine leistet und ich mache ja gar nichts, ist das für mich auch nicht toll. Von dem her ein ganz wichtiger Punkt, auch das Ansprechen, wiederum auch die Einschätzung teilen, aber auch dann eben das gemeinsame Bewältigen, das passt eigentlich auch sehr gut auf Kinder, Jugendliche.
Ja, und da scheint der Schlüssel zu sein, wie Sie es gerade gesagt haben. Ich beziehe die Kinder und Jugendlichen aktiv mit ein, weil auch, ich sag mal, ein sechsjähriges Kind kann schon mal den Tisch decken, kann Teller auf den Tisch stellen. Kritisch wird es mit der Parentifizierung, wenn ein Kind da sich selbst überlassen wird und für sich den Schluss zieht, ich muss jetzt hier sorgen, weil dann kann ich Mama oder Papa wieder gesund machen und dann kann ich alles dazu beitragen, dass alles wieder gut wird. Und wenn das nicht gesehen wird, beziehungsweise das so sich selbst überlassen wird, dann ist es eine negative Parentifizierung. Ne? Aber zu sagen, kannst du heute mal mithelfen, den Tisch decken und du stellst die Teller hin und ich hole das Brot oder so, dann ist es ein Zusammenarbeiten, was dann auch wieder stärkt. Ne? Auch die Bande wahrscheinlich stärkt. Ne?
Genau.
Weil davon abgesehen, dass normale Mithilfe im Haushalt ja auch so und wenn alle
ist,
gesund sind, was Gutes ist. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben das Thema so insgesamt sehr gut eingefangen und ja, vor allen Dingen, ich glaube, auch wirklich auch unter der Überschrift We Disease haben wir so wirklich alle Aspekte beachtet und oder haben wir noch was Wichtiges vergessen aus Ihrer Sicht?
Nein, ich glaube, das war jetzt sehr schön. Ihre Fragen haben das eigentlich alles jetzt ausgeleuchtet, das Konzept. Und von dem denke ich auch, es sollte jetzt verständlicher sein, was damit gemeint ist, eben und auch als Ansatz sowohl von Menschen jetzt im Alltag, aber auch eben Praktikerinnen, Praktiker. Wäre schön, wenn das auch mehr Verbreitung fände. Das würde ich sehr begrüßen.
Also ich werde auf jeden Fall Ihre Bücher, also dieses Schatten über der Partnerschaft und dann gibt es ja noch andere, hier habe ich noch eins liegen, Depression und Partnerschaft, Hintergründe und Hilfen und so, die packe ich auch nochmal in die Shownotes, weil die sind so wunderbar, ich sag mal, laienverständlich zu lesen und da kann man, glaube ich, noch eine Menge Honig draus saugen, auch als Betroffener. Und auch da wäre es ja schön, wenn die Partner das so etwas gemeinsam lesen würden und nicht nur der Angehörige sich heimlich informiert und sondern das sagt, komm, das habe ich gelesen, magst du da nicht auch mal reinschauen? Ne?
Genau, ja.
Herr Professor Brunmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute hier waren und das so wunderbar alles erläutert haben. Und ich glaube, das ist wirklich eine große, also ganz viel Information und eine große Hilfe für meine HörerInnen. Und ja, sage vielen Dank und noch einen guten Tag und eine gute weitere Woche.
Danke meinerseits. Ich sende ganz herzliche Grüße nach Hamburg und alles Gute, Frau
Ich bin
Bahnemann.
In der Nähe von Köln.
Ah, Bahnhof in Köln, danke.
Aber das macht nichts.
Okay, dann sende ich auf jeden Fall in den Norden.
Ja, genau,
aus Zürich.
Aus Zürich, genau.
Gut, alles Gute, Frau Bahnemann. Danke vielmals.
Ja, wiederhören. Hast du von dem Konzept der We Disease schon einmal gehört vorher? Ich finde das Konzept wirklich total überzeugend und mag dich wirklich einladen, dich damit einmal zu beschäftigen. Wie gesagt, die Bücher von Professor Bodenmann verlinke ich in den Shownotes. Und ja, wenn du selbst dich erstmal begleiten lassen möchtest in deinem Leben mit einem psychisch erkrankten Angehörigen, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an kontakt@praxisfahnemann.de und ich antworte so schnell wie möglich und freue mich, wenn ich dich unterstützen kann. Und jetzt sage ich wieder alles Gute, viele gute Momente und tschüss, bis zum nächsten Mal.